Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kickers Radio. Diese Woche habe ich für euch mitgebracht einen für mich ganz besonderen Gast. Tatsächlich, diese Woche sitzt mir der liebe Jonas, ein Athlet aus dem Individual Coaching von mir gegenüber. Hi Jonas, grüß dich.
Hi Jan.
Ist es die erste Podcast-Aufnahme für dich heute oder hast du schon mal Podcast-Erfahrung gesammelt?
Das ist Premiere für mich heute.
Sehr schön, cool. Dann bist du ein bisschen aufgeregt, hoffentlich. Ich bin es auf jeden Fall. Was würdest du sagen, dein Aufregungslevel ist gerade auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch?
Ich würde eine 7 geben.
Okay, eine 7. Ja, das klingt noch relativ entspannt. Dann schauen wir mal, ich werde dich am Ende nochmal fragen, wie dein Aufregungslevel ist nach der Aufnahme. Mhm. Oder praktisch am Ende der Aufnahme, wie es dann aussieht. Und dann schauen wir mal, dass wir uns runterarbeiten auf vielleicht eine 5 oder eine 4.
So machen wir das.
Cool. Jonas, jetzt habe ich einmal deinen Namen schon gesagt und habe gesagt, dass du Athlet bei uns im Individual Coaching bist. Ich glaube, das ist von der Vorstellung her maximal unzulänglich für das, wer du wirklich als Person bist. Magst du uns mal kurz einmal ein bisschen mehr verraten als deinen Namen?
Sehr gerne. Also ich bin Jonas, bin 30 Jahre alt, komme aus der Stuttgarter Region und bin heute hier als Triathlon-Athlet. Wie Jan schon erwähnt hat, bei ihm im Individual Coaching und die Besonderheit als Typ 1 Diabetiker.
Genau, du nimmst es jetzt schon vorweg, was auch das Thema des heutigen Podcasts natürlich mit groß ist. Du bist Typ 1 Diabetiker, hast jetzt schon wir haben gerade eben nochmal drüber gesprochen, seit ungefähr 10 Jahren, dass es diagnostiziert ist, dass du Typ 1 Diabetes hast. Es gibt viele Menschen da draußen, die Typ 1 Diabetes haben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die Zahlen rückläufig sind oder ob es mehr werden. Müsste man jetzt natürlich in die Statistiken schauen, je nachdem, welche Statistik es im Endeffekt ist. Dennoch werden wir auf jeden Fall bei uns im Coaching, das sehe ich sehr stark, immer regelmäßiger konfrontiert mit Menschen, die Typ 1 Diabetes haben und im Ausdauersport aktiv sein möchten. Bevor wir aber jetzt gleich erstmal wirklich drauf eingehen, was bedeutet eigentlich Typ 1 Diabetes? Weil für alle da draußen, ihr werdet euch jetzt denken, okay, Diabetes habe ich schon mal gehört, Typ 1 Diabetes auch schon mal, Typ 2 Diabetes mit Sicherheit auch schon mal gehört, weil es gibt nicht nur Typ 1 Diabetes, sondern eben auch Typ 2 Diabetes. Ich möchte aber nochmal so ein bisschen zurückkommen auf, ja, ich habe jetzt eben gesagt, 10 Jahre ist es her, dass du spürst, dass du Typ 1, beziehungsweise dass es diagnostiziert ist, dass du Typ 1 Diabetes hast. Wie hat sich das für dich damals, du hast eben gesagt, 20 Jahre warst du ungefähr, wie hat sich das mit 20 Jahren angefühlt, dass du gemerkt hast, okay, irgendwas hat sich verändert?
Also es gab genau ein Merkmal, das sehr stark ausgeprägt hat und das war der Durst. Also ich habe zu der Phase oder in der Phase vor der Diagnose täglich 4-5 Liter Wasser getrunken. War entsprechend auch eine sehr anstrengende Phase, weil dieser Durst hat nicht nur tagsüber angehalten, sondern auch nachts. Mhm. Entsprechend war das Schlafpensum, die Erholung nicht sehr ausgeprägt, musste oft aufstehen, war dann immer so ein gewisses Wechselspiel aus Trinken und wieder auf die Toilette gehen. Und das war dann auch so der Auslöser, wo ich gesagt habe, irgendwann, da stimmt was nicht, ich sollte vielleicht mal zum Arzt gehen.
Okay, verstehe. Wie lange hat diese Phase angehalten mit dem Trinken, dass du gemerkt hast, hey, ich habe einen massiven Durst, der tagsüber und auch nachts ist, bevor du zum Arzt gegangen bist?
Ich würde sagen, es war gar nicht so lange, vielleicht einen Monat. Mhm.
Okay, verstehe.
Wäre selbst auch aus, ich sag mal, eigener Motivation vielleicht gar nicht so schnell zum Arzt gegangen. Es war dann mehr meine Mutter, die mich zu dem Zeitpunkt dazu bewegt hat, wirklich zur Hausärztin zu gehen. Und dann ging das Ganze auch relativ schnell. Also mit den Symptomen war die erste Reaktion, wir messen mal den Blutzucker. Mhm. Und da hat die Ärztin dann direkt festgestellt, dass ich einen deutlich überhöhten Wert hatte. Und dann entsprechend auch die weiteren Maßnahmen eingeleitet.
Gab es zusätzlich zu dem massiven Durst auch Faktoren, die du gespürt hast im Alltag, gerade in diesem einen Monat, wie du ihn jetzt beschreibst?
Ich würde sagen, eine Konzentrationsschwäche. Wenn ich mich so zurückerinnere, war die Phase vor den Klausuren im Studium, wo ich intensiv auch gelernt habe und da dann auch gemerkt, so ganz vom Kopf bin ich nicht da, wie es eigentlich von mir gewohnt war.
Okay, verstehe. Ja, ich glaube auf jeden Fall relativ flott, dass du dann den Weg zum Arzt natürlich auch angegangen bist. Viele hätten mit Sicherheit einen Moment länger gewartet oder versucht, das irgendwie anderweitig zu lösen, gerade auch, weil der starke Durst oder auch die Schlafprobleme ja durchaus was sind oder Schlafprobleme durchaus was sind im Studium, wenn man einem hohen Stress ausgesetzt ist. Gerade zu einer Zeit der Klausurenphase kann das durchaus mal vorkommen. Weißt du noch, wie hoch der Blutzuckerspiegel dann war, als er damals gemessen wurde?
Das waren so ungefähr 400.
Wir werden später im Laufe der Folge jetzt nochmal darauf eingehen, was es bedeutet, so stark erhöhten Blutzucker zu haben. Vielleicht für alle Menschen da draußen, die jetzt schon mal mit dem Blutzuckerspiegel konfrontiert wurden. Es gibt im Regelfall, auch wenn man ein einfaches Blutbild machen lässt, wird immer, wenn man das nüchtern nehmen lässt, wird immer auch praktisch ein nüchtern Blutzuckerwert bestimmt. Und gerade da ist es so, dass da geht es dann auch um die Feststellung von einem Diabetes oder Prädiabetes hinsichtlich vor allen Dingen einem Diabetes Typ 2. Und wenn man dort in der Vergangenheit waren es Messungen um die 100 Milligramm pro Deziliter, mittlerweile sind es Richtung 125 Milligramm pro Deziliter, bei der dann die praktisch, bei der der Verdacht auf einen Diabetes Typ 2 erstmal gestellt wird. Jetzt wissen wir, 400 Milligramm pro Deziliter ist natürlich deutlich, deutlich höher. Das heißt, da haben natürlich dann auch bei der Ärztin so ein bisschen, in Anführungszeichen, sage ich mal, die Alarmglocken geschrillt und ihr gesagt, hey, okay, der Blutzucker ist massiv erhöht, da muss irgendwas massiv off sein. Ja? Lass uns mal drauf eingehen, was bedeutet eigentlich ein Diabetes Typ 1? Was passiert da im Körper und wie lässt er sich abgrenzen von einem Diabetes Typ 2? Ich glaube, das Wichtigste, was man sagen darf, ist, Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, die angeboren ist, beziehungsweise die sich im Laufe eines Lebens auch entwickeln kann, die aber nicht ausgelöst wird durch äußerliche Einflüsse, wie zum Beispiel ein Bewegungsmangel oder eine stoffwechselbasierte Anpassung des Blutzuckerspiegels durch einen Bewegungsmangel, wie das eher beim Typ 2 Diabetes der Fall ist. Und vor allen Dingen ganz wichtig auch ist, dass Typ 2 Diabetes ist in gewissen Maßen reversibel, je nachdem wie lange ein Typ 2 Diabetes bei einer Person auch schon vorliegt. Ein Typ 1 Diabetes als Autoimmunerkrankung ist bisher nicht reversibel, das heißt irreversibel, nicht mehr umzukehren, wenn man das so einmal übersetzt. Beim Typ 2 Diabetes ist es so, dass wir durch eine Therapieform, Bewegungstherapie, sehr stark daran schrauben können, wie der Blutzuckerspiegel sich in Ruhe verhält und im Alltag verhält. Wir können durch Bewegung auch beim Typ 1 Diabetes dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel sich verändert. Jetzt haben wir aber beim Typ 1 Diabetes eine ganz wichtige Sache. Diese Autoimmunerkrankung sorgt dafür, dass die Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die Beta-Zellen, die Insulin freisetzen, dass die angegriffen werden und dass der Körper praktisch verlernt, Insulin zu produzieren. Insulin ist ein Enzym im Körper, ein Stoff im Körper, der dafür sorgt, dass Glucose, Kohlenhydrate, die aufgenommen werden, verarbeitet werden können und abtransportiert werden aus dem Blut. Bedeutet, wir machen ein einfaches Beispiel. Du nimmst ein Gel, ich nehme ein Gel. Wir nehmen beide dasselbe Gel mit 40 Gramm Kohlenhydraten. So, das geht relativ schnell ins Blut, die Kohlenhydrate, die darin enthalten sind. Dafür ist dieses Gel ausgerichtet. Das ist ein Produkt, das es schnell verfügbare Kohlenhydrate liefert. Bei mir funktioniert die Insulinproduktion im Körper ganz normal. Bedeutet, mein Körper sorgt dafür, dass Insulin freigesetzt wird und dass das praktisch die Glukosebestandteile, die dann im Blutzucker landen, dass der Blutzucker praktisch wieder bearbeitet wird in der Hinsicht, dass Glukose abtransportiert wird aus dem Blut und zur Energiegewinnung genutzt werden kann in der Muskulatur. Bei dir funktioniert das nicht so einfach, sondern du brauchst eine Zugabe von Insulin, weil dein Körper selbst dieses Insulin nicht produziert. Das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz wichtig ist, das zu verstehen, dass es einmal eine Autoimmunerkrankung ist, bei der der Blutzuckerspiegel unnatürlichen Schwankungen unterliegt und nur wirklich bearbeitet werden kann unter einer Zugabe von Insulin. So, das Risiko davon sind einmal entweder massiver Überzucker im Blut oder Unterzucker im Blut. Jetzt wirst du in den letzten Jahren bestimmt beides schon erlebt haben. Beziehungsweise ich weiß, dass du beides schon erlebt hast. Wenn du beschreiben müsstest, was im Körper passiert, beziehungsweise was das Risiko von einem Unterzucker ist, wie würdest du das beschreiben?
Also die Unterzuckerung ist der kritischere Fall, vor allem kurzfristig, weil von, sag mal, ersten Symptomen wie Unwohlsein, Hitzegefühle, kann es gehen bis zu einer Ohnmacht, was der kritischste Fall wäre. Und dort dann auch so weit, dass man in eine Art Koma fällt, in dem man über einen längeren Zeitpunkt verharrt. Der andere Teil, eine Überzuckerung, hat hauptsächlich langfristige Auswirkungen. Das heißt, wenn über Jahre der Blutzucker auf zu hohen Werten ist, dann werden ja die Blutgefäße, vor allem die sehr kleinen Blutgefäße, angegriffen und das kann dann langfristig zu diabetischen Folgeerkrankungen, Gefäßschäden führen. Kurzfristig beim Überzucker merkt man, dass einem die Energie fehlt. Also genau der Teil. Das Beispiel, wir nehmen beide einen Gel ein. Beim Jan wird die Glucose in die Zellen transportiert, in Energie umgesetzt. Bei mir, ohne die Zufuhr von Insulin, landen die Kohlenhydrate oder die Glucose im Blut und kann nicht direkt zur Energiegewinnung genutzt werden.
Richtig, genau. Wenn du zurückdenkst an das erste Mal, als du einen Unterzucker erlebt hast, ich könnte mir vorstellen, es war relativ bald nach der Diagnose. Wie war das für dich?
Also ganz konkret an das allererste Mal so direkt erinnern kann ich mich nicht mehr. Mhm. Allerdings kann ich sagen, dass sich Unterzuckerungen bei mir zumindest in der Vergangenheit immer sehr ähnlich anfühlen. Also das, was ich merke, die zwei, sag mal, sehr deutlich ausgeprägten Symptome. Mir wird sehr warm, ja, ich komme in Schwitzen, fühle mich unwohl und komme in, sag mal, einen sehr unruhigen Gemütszustand.
Mhm. Massive Überzuckerung, wie äußert sich das bei dir?
Also direkt. Also Langzeitschäden habe ich glücklicherweise bisher noch keine. Was ich merke, vor allem eben bei der sportlichen Betätigung, wenn ich mich verpflege während der Einheit, um eben die Energie auch nutzen zu können, dass mir dort dann die Energie fehlt. Also wenn ich vergleiche einen Fall, wo ich genügend Insulin zugeführt habe, Insulin zu Kohlenhydratzufuhr in der Balance war, zu einem Fall, in dem das nicht so gut geklappt hat, dann merke ich definitiv, dass die Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist.
Okay, danke dir für deine Erfahrung auch dazu, die du hier so offen mit uns teilst. Jetzt ist es so, beim Abtransport von der Glucose aus dem Blut, wir haben in unserem Körper insulinabhängige und insulinunabhängige Glucosetransporter. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Anzahl der Insulin abhängigen Transporter und der insulinunabhängigen Transporter in keinem Verhältnis steht. Beziehungsweise, dass auf jeden Fall die Auswirkungen eines Insulinmangels oder einer Insulin-Nichtproduktion des eigenen Körpers sehr, sehr drastisch sind. Wenn man jetzt zurückdenkt an viele Jahre zuvor und vielleicht auch technische Möglichkeiten, die es heute noch nicht gibt, war natürlich eine Diagnose des Diabetes Typ 1 relativ dramatisch, weil nicht die Möglichkeit bestand, Insulin von außen zuzuführen. Es hat dann angefangen im ersten Moment als Therapiemöglichkeit, dass man sich Insulin spritzt. Das heißt, auch wenn du jetzt zurückdenkst an die erste Therapiemöglichkeit davon, damit umzugehen, wird dir die Hausärztin damals geholfen haben, ein Protokoll aufzustellen, deinen Blutzucker zu messen und entsprechend Insulineinheiten, wie es sich dann nennt, zu spritzen. Jetzt kommt es natürlich ganz darauf an, wie hoch oder wie niedrig ist der Blutzucker. Vor allen Dingen wird dein Blutzucker immer nach Mahlzeiten ansteigen. Das heißt, gerade in Kombination mit Mahlzeiten ist es enorm wichtig dann gewesen für dich zu lernen, wie gehst du damit um, dass du den Blutzuckerspiegel misst und dass du entsprechend auch justierst in den Insulineinheiten. Wie war, wenn du zurückdenkst, dieses Protokoll zu Beginn für dich?
Ein sehr anstrengendes Thema. Auch was, wenn ich ganz ehrlich bin, was gewisse Überwindung gekostet hat. Das war nichts, was man jetzt gerne gemacht hat. Eher vom Empfinden eine Last im Alltag. Allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen, auf der anderen Seite, wenn man ein Protokoll geführt hat, hat man auch die positiven Effekte daraus im Alltag festgestellt.
Okay, gut. Wie oft hast du zu Beginn deinen Blutzuckerspiegel gemessen? Pro Tag, wenn du es ungefähr weißt.
Also auf jeden Fall mal vor jeder Mahlzeit. Dieser erste Check, also vielleicht muss man dazu sagen, zu Beginn hatte ich eine ganz klassische Typ-1-Diabetes-Therapie. Das heißt, ich habe blutig am Finger meinen Blutzucker gemessen, ganz punktuell, und mir Insulin gespritzt. Das heißt, ich kannte auch immer nur diesen einen punktuellen Blutzuckerwert. Ich wusste nicht, wo der historisch herkommt in den letzten Minuten, Stunden. Das heißt, entsprechend wichtig, um zu bestimmen, wie viel Insulin ich mir vor einer Mahlzeit spritze, vor jeder Mahlzeit den Blutzuckerspiegel zu messen, plus dann noch klassisch einmal nach dem Aufstehen, wo bin ich morgens gerade nüchtern, vorm Schlafen gehen und idealerweise bei Bedarf auch noch zwischen den Mahlzeiten. Da vielleicht auch so ein wichtiger Zeitpunkt. Man sagt, dass ein Insulin circa 3 Stunden wirkt. Das heißt, wenn die Insulinmenge genau der Kohlenhydratmenge gematcht hat, die ich zugeführt habe, dann habe ich idealerweise nach diesen 3 Stunden wieder meinen Ausgangsblutzuckerwert. Das heißt, diese Kurve, die abläuft, ist dann wieder auf dem Ursprung. Wenn ich zu Beginn einen ziemlich hohen Blutzucker habe, dann kommt zu dem Ausgleich der zugeführten Kohlenhydrate auch noch ein gewisser Korrekturfaktor mit drauf, dass ich idealerweise am Ende nach den 3 Stunden, ich habe die Mahlzeit verarbeitet oder verstoffwechselt, plus den gegebenenfalls zu hohen Blutzucker kompensiert und bin dann nach 3 Stunden wieder auf einem guten Wert. Deswegen ist das so ein weiterer Zeitpunkt, der immer sehr wichtig war zu checken, um im Prinzip dann auch die Rückschlüsse ziehen zu können. Hat jetzt meine Insulinmenge gepasst? Muss ich nächstes Mal vielleicht einen Tick mehr für dieselbe Mahlzeit spritzen oder auch ein bisschen weniger?
Du hast jetzt schon sehr viele Punkte, die ich jetzt als nächstes nachgefragt hätte, schon angesprochen. Das ist sehr gut. Ganz wichtig ist ja auch, dass du mit deiner Ärztin damals praktisch einen Ausgangswert für dich gefunden hast, der, das ist glaube ich auch ganz wichtig, das festzuhalten, der ist individuell. Es ist nicht für alle derselbe Ruhewert, der festgelegt wird, sondern dieser Ruhewert des Blutzuckers, der ist individuell und anhand dessen wird auch, weil da kommt nämlich die nächste Besonderheit, es gibt einmal ein Insulin, das wirkt langfristig und ein Insulin, das wirkt kurzfristiger. Auch bezeichnet gerne als Basalinsulin, was dann eben ganztägig wirkt, was du dann auch gerade in der Vergangenheit, wie du gesagt hast, früh morgens dann einmal gespritzt hast, dass es für den ganzen Tag wirklich funktioniert. Oder in unterschiedlicher Form auf jeden Fall so praktisch an deinen Körper rangegeben hast, dass es wirklich langfristig über den Tag wirkt. Und einmal das Insulin, was kurzfristiger wirkt, womit du dann auch nach den Mahlzeiten vor allen Dingen nachjustieren kannst. Weil das Basalinsulin, was du für den Tag dann zur Verfügung hast, ist natürlich dafür da, um zu starke Blutzuckerschwankungen zwischen Mahlzeiten zu vermeiden. So die Theorie.
Beziehungsweise einen stabilen Blutzucker im nüchternen Zustand zu erreichen, um den Grundbedarf vom Körper abzudecken.
Welcher Wert war das denn zu Beginn, den ihr da gefunden habt?
Also der Zielwert bei mir liegt bei 100 Milligramm pro Deziliter.
Okay, gut. Das heißt auch da, es gibt Menschen zum Beispiel, bei denen wird der Ausgangswert auf 150 Milligramm pro Deziliter gesetzt oder auf 125, ganz nach individuellen Bedürfnissen und vor allen Dingen auch nach ganz nach individueller Historie. Je nachdem, auch wie lange zum Beispiel der Typ 1 Diabetes bei einer Person schon vorhanden ist und wie die Person damit klarkommt. Das darf man da an der Stelle auch nochmal dazu erwähnen. Du hast eben mal angesprochen, wenn die Menge an Insulin die Kohlenhydratmenge matcht. So, das heißt natürlich auch, als junger Mensch, der sich vielleicht vorher nicht so viele Gedanken gemacht hat über die Nahrungszusammensetzung in der Menge an Kohlenhydraten vielleicht, die in einer Mahlzeit ist, kam es auf einmal dazu, dass du dir Gedanken machen musstest, hey, wie viel Kohlenhydrate hat eigentlich mein Mittagessen? Ja?
Ja.
Wie hat das funktioniert am Anfang?
Definitiv ein Lernprozess. Also zu Beginn wird man mit so einem kleinen Büchle ausgestattet, wo alle Lebensmittel gelistet sind, mit den Angaben, wie viel Kohlenhydrate pro 100 Gramm Lebensmittel oder in den Lebensmitteln enthalten sind. Und dann beginnt der Prozess, Erfahrungen zu sammeln, sich die Werte einzuprägen und auf der anderen Seite dann auch bei den Mahlzeiten, wenn man nicht die Möglichkeit hat, die Lebensmittel abzuwiegen, auch zu schätzen, wie viel Gramm Nudeln sind jetzt gerade auf meinem Teller, wie viel Kohlenhydrate sind das in etwa und welche Insulinmenge muss ich mir für die Kohlenhydrate dann zuführen.
Wenn wir jetzt eine Menge von, wir sagen, dein Frühstück enthält 100 Gramm Kohlenhydrate, du hast eine Schüssel Müsli, Schüssel Haferflocken mit bisschen Banane vielleicht noch, ein bisschen Milch dazu und noch ein paar Nüssen vielleicht. Klassisches Frühstück wahrscheinlich für viele da draußen jetzt auch, um die 100 Gramm Kohlenhydrate. Wie viel Insulin würdest du im Nachgang oder wie viel Insulin hättest du früher dafür gespritzt? Insulineinheiten.
Also klassischerweise berechnet man die Insulinmenge über einen Umrechnungsfaktor von den Kohlenhydraten. Das heißt, 10 Gramm Kohlenhydrate ist eine Kohlenhydrateinheit. Und dann gibt es eben den Umrechnungsfaktor, um auf die Insulinmenge zu kommen. Das heißt, für den Fall, ich führe die 100 Gramm oder ich esse 100 Gramm Kohlenhydrate, ein Frühstück mit Haferflocken, Nüssen, ein bisschen Obst, Milch, wäre ich jetzt bei 12 Insulineinheiten. Das heißt, ich habe da einen Umrechnungsfaktor von 1,2. Und würde mir dann die 12 Einheiten spritzen oder zuführen.
Spritzt du die schon vor dem Essen oder nach dem Essen?
Kommt auf die Mahlzeit drauf an. Es kommt drauf an, wie schnell die Mahlzeit auch vom Körper verstoffwechselt wird, beziehungsweise in den Blutkreislauf gelangt. Bei jetzt dem angesprochenen Frühstück Haferflocken würde ich die Insulinmenge definitiv vor der Mahlzeit spritzen. Am besten sogar 15 bis 20 Minuten vor der Mahlzeit, weil das Insulin hat eine gewisse Wirkkurve. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis das Insulin anfängt zu wirken, hat dann so etwa nach einer Stunde, anderthalb, so dieses Wirkmaximum und diese Wirkkurve fällt dann wieder ab, bis auf null nach ungefähr 3 Stunden.
Okay, verstehe. Das heißt auf jeden Fall ganz viel Umdenken, was auf einmal notwendig wurde für dich und sich Gedanken machen, auch wenn du unterwegs bist. Wie gehst du damit um, auf einmal dann Insulin spritzen zu müssen? Das ist als junger Mensch, vielleicht für alle da draußen, die das jetzt auch hören, auch in die Richtung, gerade wenn man im Studium ist, wenn man abends auch mal unterwegs ist. Auf einmal muss man sich Gedanken machen, zum Beispiel auch, wenn man mal 2, 3 alkoholische Getränke trinkt, weil dort auch Kohlenhydrate drin sind und dort auch dann Zucker im Endeffekt drin ist, der wieder einen Einfluss hat auf den Blutzuckerspiegel. Das heißt, von jetzt auf gleich ein Umdenken, auch zu wissen, hey, ich bin abends unterwegs, ich muss auf jeden Fall dran denken, irgendwann vielleicht auch im leicht angetrunkenen Zustand, wie das auch als junger Mensch natürlich im Studentenleben mal passiert, mit der Blutzuckermessung umzugehen und dann entsprechend die Insulineinheiten im Nachgang zu spritzen. Das ist auf jeden Fall sehr ungewohnt, denke ich, das zu machen. Aber die Möglichkeit zu haben, diese Erkrankung, diese Autoimmunerkrankung so anzugehen, ist natürlich ein enormer Fortschritt in unserer Medizin und Technik dann im Endeffekt. Der nächste Fortschritt nach dem Blutzucker messen täglich und dem Spritzen der Insulineinheiten ist es natürlich, jetzt kommt der nächste große Punkt, es gibt zur Therapie für Diabetes Typ 1 mittlerweile auch seit einigen Jahren schon eine Insulinpumpe. Jetzt bist du auch mittlerweile ausgestattet mit einer solchen Pumpe. Noch gar nicht so lange, sondern erst, es sind ein paar Monate jetzt. Es ist noch, auf jeden Fall noch nicht ein ganzes Jahr, wenn ich gerade richtig überlege. Das heißt, sie ist relativ neu für dich, jetzt auch nach den knapp 10 Jahren, die du erlebt hast ohne die Pumpe. Bevor wir da jetzt auf die Pumpe drauf eingehen, würde ich gerne nochmal in eine ganz andere Richtung kommen. Jetzt, wir haben ganz viel gesprochen darüber, was es für Einschränkungen für dich hatte.
Ich hätte auch noch einen Zwischenschritt, was die technische Entwicklung betrifft. Und aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Zwischenschritt, der den Alltag auch schon stark erleichtert hat. Das ist die kontinuierliche Glukosemessung. Also ich würde sagen, ein halbes Jahr nach meiner Diagnose schon relativ schnell einen Blutzuckersensor verschrieben bekommen, der kontinuierlich 24/7 meinen Blutzucker misst. Heißt konkret, ich bekomme im 5-Minuten-Takt die Blutzuckerwerte angezeigt und sehe dann auch über den Tag den Verlauf vom Blutzucker. Das hat einen entscheidenden Vorteil. Ich sehe nicht nur punktuell, wo stehe ich aktuell im Moment. Ich weiß auch, wo kommt mein Blutzucker gerade her. Habe ich gerade einen fallenden Blutzucker und sollte vielleicht mit der Insulinmenge ein bisschen vorsichtiger umgehen, das heißt eher einen Ticken weniger spritzen. Oder genau das Gegenteil, ich bin gerade schon am Steigen, prädiziere, dass der Blutzucker auch weiter steigen würde und treffe darauf die Entscheidung, die Insulinmenge von der Mahlzeit auch nochmal einen Ticken zu erhöhen.
Okay, ja, sehr, sehr gut, danke dir. Wichtiger Zwischenschritt, vor allen Dingen wichtiger Zwischenschritt, um dir mehr Lebensqualität zu schaffen. Das wirst du, denke ich, auf jeden Fall deutlich bestätigen können. Lass uns mal in die Trainingsrichtung kommen. Du hast schon, das weiß ich natürlich jetzt über dich, du treibst schon eigentlich dein ganzes Leben lang Sport. Irgendwann hat es mal angefangen mit dem Tischtennissport, den du dann auch über viele Jahre, auch heute ab und zu, was ich im Übrigen sehr schön finde, dass du es auch immer noch heute nach wie vor machst und dann auch immer wieder bei Turnieren noch spielst. Bestimmt nicht mehr so regelmäßig wie früher, ja. Aber definitiv dem Heimatverein so ein bisschen noch treu bleibst. Das verbindet uns beide ja auch, dass wir praktisch aus 2 Dörfern kommen, die vielleicht 10 Kilometer auseinander sind und dieselbe Heimat damit haben im Nordschwarzwald, dass du dort nach wie vor aktiv bist. Und dann irgendwann kam der Switch vom Tischtennis und vom Teamsport dann auch eher Richtung Ausdauersport. Und heute sitzt du hier und bereitest dich mit mir gemeinsam und mit anderen gemeinsam auf Triathlon-Events und Triathlon-Veranstaltungen vor. Wie kam dieser Switch, dass du irgendwann vom Tischtennis gekommen bist zum Ausdauersport?
Also ich bin schon jeher ein sehr sportbegeisterter Mensch. Das heißt, neben im Tischtennissport, im Verein bin ich gerne regelmäßig laufen gegangen war mit dem Fahrrad unterwegs. Schwimmen hat nicht so ganz dazugehört zu meinen regelmäßigen sportlichen Aktivitäten. Und ich würde sagen, über die letzten 3-4 Jahre hat sich so der Gedanke geformt, mal an einem Triathlon teilnehmen zu wollen. Hab den Gedanken, ich würde sagen, 1 bis 2 Jahre so ein bisschen vor mir hergeschoben, bis ich dann vor knapp 3 Jahren eher zufällig direkt nach dem Ironman 73 Event auf Mallorca vor Ort am Urlaub machen war. Leider einen Tag zu spät, also ich habe den Wettkampf nicht live erlebt. Aber am Tag danach die Athleten ganz stolz mit ihren Finisher-Shirts in Alcudia laufen gesehen. Der Zieleinlauf war noch aufgebaut. Und das war für mich so der letzte Funken. Das will ich auch erleben. Da über die Ziellinie laufen und am Ende auch ganz stolz mein Finisher-Shirt tragen. Und dann kam für mich relativ schnell so der Gedanke, ja, es ist ein großes Ziel, eine große Herausforderung. War für mich aber auch genau der Reiz, den ich wollte. Wollte das Ganze aber nicht blind angehen. Und dann ging bei mir relativ schnell der Gedanke los, ich hätte gerne jemanden, der mich da begleitet. Bin auf die Suche gegangen nach einem Coach. Und dann über die klassische Google-Suche noch kein ChatGPT zu dem Zeitpunkt auf Kicker Sports aufmerksam geworden.
Cool, sehr schön. Ja, es ist für mich jetzt schön zu hören, dass da so eine auch von diesen Events so eine Begeisterung auch ausging für dich, auch als in dem Moment noch nicht praktisch starke Berührungspunkte mit dem Sport Triathlon an sich zu haben, sondern zu sehen, hey, da sind Menschen, die sehen trotzdem, dass sie am Tag davor ein Rennen hatten und bestimmt noch mit der Regeneration beschäftigt waren. Die sehen stolz aus, die sehen glücklich aus nach dem Rennen und dass du dir gesagt hast, hey, ich möchte das auch machen. Und das Coole jetzt an der Geschichte ist ja dann auch, dass dein erster Wettkampf genau eben jener 73 auf Mallorca in Alcudia war, letztes Jahr. Und wir gerade, glaube ich, in der Vorbereitung dafür mal anknüpfen dürfen, weil du dir die Vorbereitung dafür, du hast dich bewusst dann auch für ein Coaching entschieden, wie du gerade eben auch erklärt hast, und auch dann danach geschaut, hey, es soll jetzt nicht in 5 Monaten passieren, sondern ich hätte gerne länger Zeit dafür und ich würde gerne das gut und nachhaltig aufbauen. Und ich erinnere mich dann noch, als wir gestartet sind, das war rund um den November 2024, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist schon eine ganze Weile her mittlerweile. Mhm. Und wir zu Beginn, als wir unser erstes Gespräch geführt haben, wir uns natürlich auch ausgetauscht haben darüber, welche Besonderheiten bietet der Diabetes Typ 1. Und für mich die erste große Aufgabe darin bestand, mich auch mehr mit dem Thema zu befassen. Weil ich durch mein Studium definitiv schon Anknüpfungspunkte hatte, gerade im Bereich von orthopädischen Einlagen für Personen, die schon lange Diabetes Typ 1 Erkrankung haben und den biomechanischen Veränderungen, die solche Einlagen mit sich bringen für die Füße, heißt in einem ganz anderen Setting, ja, in einem wirklich ganz, ganz anderen Setting. Und für mich dann auch wirklich die Aufgabe war, mich da reinzuarbeiten in dieses Thema und auch besser zu verstehen, wie kann Training für dich gut funktionieren und wie kann es für dich umso individueller werden und umso besser auch eine Anpassung ermöglichen, weil die Besonderheit der Schwankung im Blutzuckerspiegel und dem Nachjustieren der Schwankung des Blutzuckerspiegels im Training hat eine besondere Größe oder eine besondere Wichtigkeit im Training. Denn wenn man sich rein vom Trainingsinhalt anschaut, wie die Anpassung dann sein soll auf den Körper, spielt der Blutzuckerspiegel dafür eine massive und vor allen Dingen sehr, sehr wichtige Rolle. Wenn der Blutzuckerspiegel nämlich in Bereiche abrutscht von einem Unterzucker, wirst du nicht mehr in der Lage sein, den Sport, den du gerade machst, auszuüben, sondern du musst die Aktivität abbrechen. Wenn es nicht schon in die Richtung geht, dass du kurz vor einer Ohnmacht stehst, weil dieser Step geht sehr, sehr schnell im Zweifelsfall. Wenn du in einen massiven Überzucker kommst, ist es so, dass die Anpassung, die wir uns durch die Trainingseinheit erhoffen, so ein bisschen ausbleibt. Das heißt, das Blutzuckermanagement wurde von jetzt auf gleich nochmal auf eine neue Probe gestellt, weil es nicht nur darum geht, im Alltag nachzujustieren, wenn Schwankungen zu bestehen, sondern vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass der Blutzuckerspiegel in einem Korridor während den Sporteinheiten läuft. Und dann erinnere ich mich noch gut dran, dass wir uns am Anfang darauf geeinigt haben, dass wir auf jeden Fall für die Auswertung der Trainingseinheiten zusätzlich einen Blutzuckerwert, eine Blutzuckerkurve in einer Form brauchen oder eine Beschreibung des Blutzuckers während der Trainingseinheit. Das Schöne ist, das passiert bis heute. Ja, in jeder Trainingseinheit steht von dir ein Kommentar drin, Blutzuckerspiegel Startwert, Blutzuckerspiegel Richtung Endwert und wie hat sich die Blutzuckerkurve währenddessen verhalten. Bei längeren Trainingseinheiten schickst du immer noch ein Foto mit. Bei den kürzeren nicht immer, aber ich habe immer eine Info darüber, wie der Blutzuckerspiegel sich während der Trainingseinheit verhalten hat. Das ist dann auch wieder, gerade zu dem Beginn des Trainings, ohne Pumpe, was auch wieder ein zusätzlicher Stressor für dich auch war und wieder zusätzlich Arbeit erfordert hat. Weiß nicht, wenn du da drauf zurückschaust, wie hat sich das so angefühlt, dann auch im Training da wirklich so stark damit zu arbeiten, die ersten Tage und Wochen?
Es war definitiv eine, ja, ich will nicht unbedingt sagen Belastung, aber ich glaube doch, die positiven Effekte am Ende überwogen haben. Allerdings ein weiteres Element, auf das man achten musste. Und vielleicht auch so ein bisschen zurück, oder ja, man hat sich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt an die Anfangszeiten vom Diabetes, wo es dann losging mit Tagebuch führen, aufschreiben, was macht der Blutzucker?
Richtig, genau, da sitzt dann nämlich ein Coach, so wie ich dahinter, der dich dann nervt und fragt nach einer Trainingseinheit, hey, wie war der Blutzuckerspiegel, wenn du mir keinen Kommentar dazu hinterlässt, wie der Blutzuckerspiegel war. Ist aber wirklich was, wo wir definitiv sagen können, spielt eine große Rolle, denn massiver Überzucker hat auch wieder nicht nur die Einschränkung, dass die Trainingseinheit nicht nur nicht so gut funktioniert, wie wenn der Blutzuckerspiegel in einem bestimmten Korridor sich verhält, sondern eben auch die gesundheitlichen Einschränkungen. Dass, wenn sehr häufig längere Zeiträume auftreten mit sehr hohem Blutzuckerspiegel, ist auch da die Evidenz sehr gut, dass wir sagen können, dass zum Beispiel Nervenenden angegriffen werden und dass irgendwann dann auch neurologische Probleme und Erkrankungen, also Folgeerkrankungen vom Diabetes, die hast du vorhin auch mal angesprochen, ganz kurz, auftreten können. Das ist dann das, womit ich dann in der Vergangenheit im Studium auch konfrontiert war, mit diabetischen Einlagen für Menschen mit Folgeerkrankung vom Diabetes Typ 1 und bestehenden neurologischen Störungen, beispielsweise an der Unterseite der Füße, wo dann das Gewebe an den Fußsohlen nicht mehr in der Lage ist, den Druck, der auftritt, zu registrieren und dann Geschwüre auftreten unter den Füßen. Und der diabetische Fuß zum Beispiel ist ein ganz klassisches Beispiel, was vielleicht vielen Menschen draußen auch ein Begriff ist, der schon mal gehört wurde, der schon mal irgendwo gelesen wurde vielleicht. Und Menschen, die dann auch wirklich sehr lange einen Diabetes hatten, wo dann wirklich auch teilweise einzelne Zehen irgendwann amputiert werden müssen, weil eben diese Einschränkungen, diese neurologischen Störungen dazu führen, dass Geschwüre nicht verschwinden und dass diese Geschwüre dann sehr stark sind. Das sind natürlich dramatische Folgen, die davon auftreten. Und aktiv in Kauf zu nehmen in Trainingseinheiten, dass der Blutzuckerspiegel sehr, sehr hoch ist, ist natürlich sehr fahrlässig. Zusätzlich zu einem Gefühl während der Trainingseinheit, dass du spürst, hey, gerade kommt auf gar keinen Fall irgendwo Energie an, weil du so massiv überladen bist im Blutzuckerspiegel und vielleicht im Blut die Energie da ist, aber auf jeden Fall nicht an Ort und Stelle, wo sie gebraucht wird. Zu Beginn haben wir uns mal darauf geeinigt, okay, wir müssen in einen Korridor kommen, der erstmal dafür sorgt, dass du weniger starke Schwankungen hast. Diesen Korridor haben wir mal gesetzt, relativ groß zu Beginn, nachdem wie wir gestartet sind, und haben gesagt, okay, zwischen 150 Milligramm pro Deziliter und 200 Milligramm pro Deziliter beim Sport ist ein Korridor, den wir erstmal eingrooven dürfen, dass da in dem Korridor eine gewisse Konstanz auftritt. Gerade nachdem wir in den ersten paar Wochen es auf jeden Fall hatten, dass regelmäßig der Blutzuckerspiegel Richtung 300 abgehauen ist in den Trainingseinheiten und im Anschluss dann auch gerne mal wieder runter Richtung 100 oder 110 gegangen ist, teilweise auch Richtung 80. Das heißt dann schon erste Anzeichen von einem Unterzucker. Und Schritt für Schritt sind wir dann dazu gekommen, dass sehr regelmäßig ist mittlerweile passiert, dass du mir reinschreibst bei Trainingseinheiten, Startwert 140 und in einem Korridor geblieben von 140 bis 120, Endwert 120. Und Blutzuckerspiegel leicht konstant fallend von 140 auf 120. Was eben dann für den Sport und die Anpassung, die wir uns von der Trainingseinheit erhoffen, ein sehr, sehr gutes Niveau ist. Und dann auch ein Niveau ist von jemandem, der keinen Diabetes Typ 1 hat und dann den Blutzuckerspiegel so hält bei einer Sporteinheit. Im Triathlon haben wir jetzt eine Schwierigkeit. Die Zeit, die du unter Wasser verbringst, die du schwimmst. Die Schwierigkeit ist bis heute so ein bisschen da. Wie hast du dich in den letzten knapp 2 Jahren jetzt damit abgefunden, Blutzuckerschwankungen im Wasser anzugehen?
Also in den Trainingseinheiten ist die Strategie, dass ich am Beckenrand immer meine Flasche Wasser mit Kohlenhydraten stehen habe und regelmäßig was zuführe. um dann das Insulin, das ich aktiv im Körper habe, auszugleichen. Plus auch ja, das ja, für die Energiegewinnung zu nutzen. Und damit habe ich in den Trainingseinheiten gute Erfahrungen gemacht. Im Wettkampf sieht es nochmal ganz anders aus. Da habe ich nicht die Möglichkeit, während dem Schwimmen im Freiwasser regelmäßig was zuzuführen. Geschweige denn den Blutzucker während der Einheit zu kontrollieren. Das heißt, ich bin über die Schwimmzeit inklusive auch der Startphase im Blindflug unterwegs. Ich kenne meinen Blutzucker nicht. Ich kenne den letzten Wert zu dem Zeitpunkt, an dem ich die Wechselzone verlasse vor dem Start. Und dann erst wieder nach dem Schwimmen in der Wechselzone aufs Rad fahren.
Genau. Das heißt, eine massive Schwierigkeit und vor allen Dingen auch eine Aufgabe für dich, deinen Körper immer besser kennenzulernen und zu antizipieren, wie verhält sich der Blutzuckerspiegel bei so einem Schwimmen. Und dann ist es auch für uns beide immer in der Vorbereitung von so einem Wettkampf, wenn wir dann das letzte Gespräch vor dem Wettkampf führen und auch in den Wochen davor, ganz wichtig, wir sprechen dann auch über realistische Zeiten beim Schwimmen. Und gerade beim Schwimmen ist es am wichtigsten, dass wir da relativ genau sind in der Zeit, eben weil Nachjustieren schwer möglich ist und auch du keine Ahnung hast zu dem Zeitpunkt, wie du gerade eben gesagt hast, Blindflug unter Wasser, so gesehen, wie der Blutzuckerspiegel sich verhält. Das ist eine Aufgabe, die wir wenn wir es auch die letzten 2 Jahre uns anschauen, die wir immer wieder bekommen und immer wieder bekommen haben und die sich jedes Mal herausstellt als unterschiedlich, weil kein Wettkampf ist wie der andere und eine ganz wichtige Sache spielt eine Rolle. Adrenalin, Aufregung hat Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Das bedeutet, ja, wir können vielleicht sagen, bei dem ersten Wettkampf warst du aufgeregter als jetzt dieses Jahr, dennoch bist du aufgeregt. Dieses Maß an Aufregung können wir aber nicht messen. Das heißt, wir können nicht sagen, es hat einen Faktor X, mit dem es auf den Blutzuckerspiegel einwirkt, an dem einen Tag und einen Faktor Y an dem anderen Tag. Sondern wir wissen nur, es hat einen Einfluss. Und das ist gar nicht so leicht. Wenn wir mal zurückblicken auf die Vorbereitung für deinen ersten Wettkampf in Alcudia damals, ja, und natürlich die Vorstellung, die du zu Beginn dann hattest und wie der Wettkampf insgesamt gelaufen ist, haben wir in der Vorbereitung eine große Stellschraube gehabt. Wir hatten nämlich den Fall, dass du relativ lange über den Winter ein bisschen Probleme mit der Schienbeinkante hattest. Das ist auch was für viele da draußen mit Sicherheit schon mal gehabt, wenn man mehr läuft. Wie nachhaltig genervt hat dich dieses Thema mit der Schienbeinkante? Gerade über die, es waren im Endeffekt schon fast 5 Monate, die wir stark damit zu kämpfen hatten.
Ja, also kann man schon so sagen, hat mich schon deutlich, deutlich genervt. Ich glaube, die Wortwahl trifft es ganz gut. Wir haben in dem Zeitraum ziemlich stark auf die Radeinheiten gesetzt. Gab nicht viele Laufeinheiten und die Laufeinheiten, die es gab, waren die klassischen Run-Walk-Einheiten. Und damit haben wir uns ja versucht, da wieder langsam ranzutasten und parallel dazu viel auf die Kräftigung und Krafttraining gesetzt. Und jetzt zurückblickend bin ich der Meinung, dass vor allem die Krafteinheiten der Schlüssel dazu waren, die Schienbeinkanten oder die Schienbeinkanten-Thematik in den Griff zu bekommen.
Absolut, kann ich definitiv unterschreiben. Und das war natürlich auch das Ziel dieser Strategie. Aber in der Vorbereitung auf diesen Wettkampf war es so, wir sind sehr, sehr häufig, weil auch dein Arbeitsalltag fordernd ist unter der Woche, sind wir sehr häufig mit einem Volumen von um die 6 bis 7 Stunden pro Woche ausgekommen und haben davon im Regelfall eigentlich mindestens 2 Krafteinheiten pro Woche, die gesetzt sind, wirklich eingebaut und gesagt, hey, da ist ein Fokus auf der Muskulatur rund um deinen Unterschenkel herum, ja, die auch dein Fuß steuert so ein bisschen mit. Natürlich auch untere Extremität, auch obere Extremität so ein bisschen, auch der Oberkörper, aber gerade natürlich Fokus auf der unteren Extremität, um da proaktiv vorzugehen, wirklich die Muskulatur rund um den Unterschenkel gut aufzubauen. Und der längste Lauf, den wir dann eigentlich gemacht haben in den letzten 4 Monaten vor dem Halbmarathon in Alcudia, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie lang der längste Lauf war, am Stück,
ich würde sagen, so ganz grob, vielleicht 5 Kilometer maximal, wenn nicht sogar weniger.
Ich weiß es noch, ich habe jetzt tatsächlich erst nachgeschaut, es waren 15 Minuten. 15 Minuten im Anschluss auf dem Radfahren. Der Rest als längste Laufeinheit waren wirklich, ja, wir waren mal Richtung 7 Kilometer unterwegs in der vorletzten Woche vom Wettkampf, aber auch als Runwalk. Mhm. Bedeutet in einem Setting von 3 Minuten laufen, 1 Minute gehen. Und bis 10 Tage vorm Wettkampf hatten wir das Phänomen, dass die Schienbeinkante sich so ein bisschen manchmal gegen Ende von einer Laufeinheit gemeldet hat. Ganz leicht, kein Vergleich zu dem, wie es im Winter war. Und aber im Wettkampf das erste Mal nicht. Was natürlich.
Das war ein schöner Moment, ja.
Genau, das war auch danach in der Nachbesprechung, als wir darüber gesprochen haben, natürlich was unfassbar Positives. Dennoch, lass uns mal drauf eingehen. Du hast den ersten Wettkampf dort gemacht. Und in dem Wettkampf sind viele Dinge auch schiefgelaufen. Gerade zum Blutzuckermanagement. Aber wenn du da nochmal zurückdenkst, wie war das in dem Wettkampf für dich, das erste Mal dann damit konfrontiert zu sein in einem adrenalingeladenen Setting? Mhm.
Also ich glaube, im Nachhinein kann man sagen, dass über das Schwimmen und über die Radeinheit der Blutzucker deutlich zu hoch war. Ich würde sagen, vor allem dem geschuldet, dass es war mein erster Wettkampf, die Erfahrung gab es nicht und wir sind das Ganze eher defensiv angegangen. Also es war uns wichtiger, in keine Unterzuckerung mit den entsprechenden Auswirkungen zu kommen und haben auch bewusst vielleicht einen Ticken höhere Blutzuckerwerte in Kauf genommen. Mit der Strategie sind wir, ja, ich sag mal, in Schwimmen gestartet. Im Schwimmen waren die Werte dann durch, oder ist der Blutzucker durch die Aufregung stark angestiegen. Das heißt, sobald so diese Stresshormone, Adrenalin, Cortisol freigesetzt werden, dann schüttet die Leber Glucose aus, was dann wiederum dazu führt, dass der Blutzucker ansteigt, wenn nicht genügend Insulin vorliegt. Und ich erinnere mich sehr gut an den Wettkampf, auch an den Moment, in der Masse an Athleten zu stehen vor dem Schwimmstart. Es war ein Moment, an dem ich wirklich sehr nervös und aufgeregt war. Entsprechend auch über die Schwimmzeit hohe Werte gehabt, um die 200. Wir hatten dann unsere vorher besprochene Strategie, wie wir in der Wechselzone damit umgehen. Das heißt, wie viele Insulineinheiten als Korrektur für den Blutzuckerwert, um wieder Richtung Zielwert 100 zu kommen. Plus, was wir als Bolus noch zusätzlich abgeben wollen für die Verpflegung während der Radeinheit. Entsprechend der Strategie bin ich vorgegangen in der Wechselzone, habe dann allerdings auf der Radeinheit relativ schnell merken dürfen, dass die Strategie so ganz und gar nicht aufging. Das heißt, der Blutzucker ist angestiegen und angestiegen und durfte dann während der Radeinheit Korrekturen vornehmen. Das heißt, ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, 2-mal Insulin nachgespritzt, um von den hohen Werten wieder in einen guten Bereich zu kommen. Allerdings hatte ich 2 Effekte, die mir auf der einen Seite Zeit oder ja, hauptsächlich Zeit gekostet haben. Das eine war die Leistungsfähigkeit auf dem Rad. Und auf der anderen Seite hatte ich dann auch wieder diesen Moment, der Körper versucht, den hohen Blutzucker auch zu kompensieren. Was dann dazu führt, wieder die Symptome, bevor ich den Diabetes hatte, dieses Durstgefühl und der Körper versucht, Teile über den Urin auszuspülen. Mhm. Das heißt, ich hatte auf der Radstrecke auch einige Toilettenpausen, plus auch die Pausen, den Blutzucker zu checken und dann eben die 2 Male auch nochmal Insulin nachzuspritzen. Negativer Effekt, die Radzeit war nicht auf dem Level, was ich mir erhofft oder gewünscht hatte. Was man positiv daraus ziehen kann, zum Lauf hatte ich es dann geschafft, den Blutzucker wieder in einen guten Bereich zu bekommen. Das heißt, da auch nicht zu viel zugeführt. Das ist so die Schwierigkeit oder dieser Balanceakt, die richtige Menge an Insulin zu finden für die Anstrengung, für die Aufregung, die auch weiterhin in so einem Wettkampf mit einhergeht. Und ja, mit dem großen Ziel, eine Unterzuckerung zu vermeiden. Mhm. Weil die Unterzuckerung dazu führen würde, dass ich wirklich den Wettkampf unterbrechen muss oder im schlimmsten Fall sogar abbrechen.
Ja. Ja, viele, du hast es schon schön gesagt, viele, viele neue Sachen auf einmal in den Weg kamen, viele Schwierigkeiten, mit denen du konfrontiert warst. Eine Sache hast du natürlich beim Radfahren so ein bisschen weggelassen. Du hast natürlich auch hautnah erlebt, wie es ist, wenn eine Person auf der Radstrecke verunglückt und einen Sturz erleidet und dann natürlich auch praktisch als eine der ersten Personen, die mit vor Ort war, dann mit dafür gesorgt, dass der Person geholfen wird. Was auch natürlich, was das Aufregungslevel angeht, eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Und natürlich jetzt in dem Setting auch für den Blutzucker eine massive Rolle spielt. Und hast natürlich in dem Moment trotzdem dein eigenes Rennen mal hinten angestellt und mit danach geschaut, dass in irgendeiner Form Hilfeleistung für diese Person besteht, die gestürzt ist in der, ich weiß nicht, ob es die erste Kurve der Abfahrt war oder ob es eine der nachfolgenden Kurve der Abfahrt war.
Eine der ersten.
Genau, es war eine der ersten Kurven auf der Abfahrt dort, für alle, die die Strecke kennen in Alcudia. Schöne Strecke, aber auf der Abfahrt gibt es definitiv vom Anstieg runter, vom langen Anstieg, gibt es definitiv die ein oder andere Kurve, die auch ein bisschen schärfer ist, mit Geschwindigkeitsüberschuss. Ich meine, ich habe den Sturz nicht selbst erlebt. Du warst mit vor Ort. Kann es natürlich passieren, dass da sowas auftritt. Danach, in der Nachbesprechung, als wir zusammengekommen sind, haben wir uns natürlich auch länger ausgetauscht und gesagt, okay, hey, wie gut hat das funktioniert? Weil für uns beide ganz wichtig war, die Erfahrung mitzunehmen aus diesem ersten Wettkampf, der auch so lange anhält. Und ich glaube, wir haben sehr viel daraus gelernt für die Zukunft, haben dann auch drüber gesprochen im Nachgang an dem Wettkampf, weil bei diesem ersten Wettkampf in Alcudia bist du noch ohne eine Insulinpumpe gestartet. Wir haben im Nachgang in dem Wettkampf darüber gesprochen, hey, inwiefern ist es vielleicht sinnvoll, an eine Insulinpumpe zu denken? Und du wurdest damit schon konfrontiert und beraten in der Vergangenheit. Für mich war es auch, in dem, wie ich mich informiert hatte, dann einfach eine Frage, die ich mir gestellt habe, ob du sagst, hey, ich möchte das nicht, was erstmal vollkommen in Ordnung ist, weil es ist deine Entscheidung. Du trägst die Pumpe und es besteht kein Zwang, diese Pumpe zu nutzen, in keinster Form. War für mich einfach die Frage, okay, inwiefern macht das Sinn, vielleicht keinen Sinn und inwiefern möchtest du es oder möchtest du es nicht? Du hast dann auch gesagt, hey, ja, ich würde es eigentlich gerne mal probieren. Dann hast du natürlich noch einen Moment gedauert, bis du die Pumpe zur Verfügung hattest. Hast in der Zwischenzeit noch eine Mitteldistanz gemacht, letztes Jahr 2025 Erkner. Und diese auch dann erfolgreich gefinisht, auch wieder in der Vorbereitung. Konnten wir dann, oder was heißt wieder, wir konnten in der Vorbereitung das erste Mal auf längeres Laufen gehen, ohne Schienbeinkantenschmerzen und das erste Mal wirklich auch länger dich am Stück laufen lassen. Wir haben das langsam aufgebaut. Wir sind jetzt immer noch bei Läufen eigentlich, die rund um das längste eigentlich Richtung eine Stunde. Länger ja. Am Stück tatsächlich gar nicht, sondern eher in Kombination dann mit Radeinheiten, um dein System da definitiv nicht zu überlasten und das vorsichtig aufzubauen. Diese Strategie hat definitiv Früchte getragen bisher. Weil nie wieder Schmerzen aufgetreten sind seitdem im Schienbeinkantenbereich und wir das immer weiter ausbauen können und du nachhaltig auch immer schneller wirst, was auch natürlich sehr schön mit zu betrachten ist. Und dann jetzt Ende des Jahres 2025 war dann wirklich klar, hey, es gibt die Pumpe, Zeitpunkt steht fest. Und wir haben jetzt den ersten Wettkampf hinter uns mit der Pumpe, nämlich den Ironman 73 im Kraichgau. Und alles, was wir vorher an Strategie erarbeitet haben für ohne Pumpe verfügbar im Wettkampf, musste jetzt neu gedacht werden für das erste Mal mit Pumpe im Wettkampf. Und wie sich rausstellt, sorgt dieses Umdenken dann auch dafür, dass man Eventualitäten nicht so hoch hängt, wie sie vielleicht sein können. Wie der Ironman Kraichgau ist jetzt 10 Tage ungefähr her, sowas um den Dreh. Wie würdest du sagen, subjektiv der Umgang mit der Pumpe im Ironman Kraichgau war im Vergleich zu dem davor ohne Pumpe für dich?
Also Erkner hat letztes Jahr ein gutes Stück besser funktioniert im Vergleich zu Mallorca Alcudia. Das heißt, da konnte ich direkt die Erfahrungen aus dem ersten Wettkampf wieder einfließen lassen. Es war das gleiche Setup, bestehend aus Basalinsulin, das 24 Stunden wirkt, plus Bolusinsulinabgaben per Pen oder Spritze. Und Kraichgau, jetzt der erste Wettkampf mit Insulinpumpe. Es war eine komplett neue Erfahrung. Die Erfahrungswerte, die wir übertragen haben aus den vorherigen Wettkämpfen, haben nicht so gut funktioniert, wie wir uns das erhofft haben. Haben vielleicht, oder ja, haben wir eine Nachbesprechung diskutiert, die Stärken von der Pumpe auch nicht vollständig ausgespielt. Und ja, also die Stärken, auf die ich gerade abziele, im vorherigen Setup hatte ich immer das Grundinsulin, das gewirkt hat. In einer Wettkampfsituation, in der der Stoffwechsel stark angeregt ist, ist der Körper oder reagiert der Körper sensitiver auf Insulin. Das heißt, ich brauche grundsätzlich weniger. Und dieses Basal, dieses Grundinsulin hilft dann schon stark, die zugeführten Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Diese Grundlast fällt weg bei der Pumpe. Das heißt, die Pumpe gibt kontinuierlich schnell wirkendes Insulin ab. Damit haben wir auf der einen Seite die Möglichkeit, dieses Basalinsulin über den Tagesverlauf individuell anzupassen, weil der Insulinbedarf ist über den Tag nicht konstant. Das heißt, dort haben wir auf der einen Seite die Vorteile. Ein zweiter Vorteil ist, dass die Insulinpumpe die Insulinzufuhr auch komplett zurücknehmen kann. Das heißt, ich kann in einen Zustand kommen, in der kein aktives Insulin mehr vorliegt. Das hilft uns, bei einem fallenden Blutzucker die abfallende Kurve abzufangen. Ein Setup, das vorher nicht möglich war, das Grundinsulin hat immer gewirkt, egal wie stark der Zucker gerade am Fallen war. Dieses Grundinsulin musste durch eine Kohlenhydratzufuhr irgendwo kompensiert werden. Und das wäre auch, oder das ist eine Stärke von der Pumpe, die man ausnutzen kann im Wettkampf. Und im Kraichgau haben wir das von der Strategie ein bisschen zu defensiv, oder sind wir zu defensiv angegangen. Also eher diese konservative Strategie, wie schon im vorherigen Setup ohne Pumpe. Entsprechend ist auch hier bei der Radstrecke vor allem der Blutzucker auf ein höheres Niveau geschossen. Im Nachgang hätte man von der Insulinzufuhr ein bisschen aggressiver vorgehen können. Das heißt, gerade in der Wechselzone vom Schwimmen auf das Radfahren mehr Insulin abgeben und die Pumpe den Prozess unterstützen lassen können. In dem Fall, dass der Blutzucker abfällt, dann die Insulinzufuhr zurückzunehmen. Ein gewisses Risiko, was immer einher spielt, die Bolusabgaben, die ich auch bei der Pumpe triggere, die dürfen für sich natürlich nicht zu groß sein, dass ich in Unterzuckerung komme. Das heißt, die Pumpe gibt mir einen gewissen Spielraum, den sie abfedern kann. Ganz risikofrei ist es allerdings auch nicht. Das heißt, die Entscheidung, wie viel Insulin ich abgebe, um das Risiko einer Unterzuckerung zu vermeiden, die liegt weiterhin voll bei mir.
Genau, richtig. Das hast du schön zusammengefasst, jetzt auch vom Kraichgau. Die Strategie war wieder natürlich ausgelegt darauf, das Risiko zu minimieren, in eine Unterzuckerung zu kommen, weil davon eben wirklich, das hatten wir schon besprochen, die drastischsten Auswirkungen sind. Aber jetzt im Nachgang der Retrospektive haben wir natürlich auch in der Nachbesprechung gesagt, hey, die Pumpe dürfen wir in der Zukunft besser uns zunutze machen für die Wettkämpfe und mehr mit den Stärken der Pumpe wirklich noch vorgehen und dann auch darauf uns verlassen, dass sie in der Lage ist, eben auch Blutzuckerschwankungen in gewissen Teilen dann eben nachhaltig auszugleichen. Besser, als das der Fall wäre ohne die Pumpe. Und gerade natürlich die Aufnahme von Kohlenhydraten, die auch nicht in geringen Mengen notwendig ist auf dem Rad, wo wir uns auch eingegroovt haben über die letzten knapp 2 Jahre, wie viel Kohlenhydrate eigentlich möglich sind, spielt eine große Rolle dafür. Viele Kohlenhydrate, wenig Insulin, was verfügbar ist, sehr hoher Blutzuckerspiegel auf einmal und sehr starke Blutzuckerspitzen, die auch auftreten können, wenn nicht sogar ein konstant sehr hohes Niveau. Das heißt, auch die Kohlenhydratzufuhr muss im Einklang sein mit dem, was du so ein bisschen verbrauchst und aber auch mit dem, was das Insulin so weit abpuffern kann, dass es verarbeitet wird. Das heißt, das ist die größte Stellschraube und für uns auch die größte Aufgabe dann vorbereitend in den Wochen vor dem Wettkampf, wenn wir eine Metabolics zum Beispiel auf dem Rad machen, wie wir das auch gemacht haben, ungefähr 6 Wochen vom Kraichgau jetzt, wo wir dann auch nochmal gesagt haben, okay, wie sieht da aktuell der Verbrauch aus? Wie sehen die aktuellen Werte aus? Macht es Sinn, auf dem Rad Richtung 100 Gramm oder 120 Gramm pro Stunde zu gehen oder ist es vielleicht ein bisschen zu viel? Weil dann klar ist, dass der Blutzuckerspiegel nach oben abrauschen wird. Das ist eine Aufgabe, die wir werden von Wettkampf zu Wettkampf ein bisschen besser dabei, aber wir merken jedes Mal wieder, welche neuen Herausforderungen dabei auf uns warten und vielleicht auch Herausforderungen, die wir bei einem anderen Wettkampf besser gelöst haben.
Ja.
Das heißt, dieser Learning-Prozess ist sehr, sehr groß und es ist was unfassbar spannend ist und was unfassbar auch aus der Coaching-Sicht unfassbar viel Freude macht, weil es gibt sehr viel Möglichkeit, Dinge zu probieren, aber auch sehr viel Möglichkeit, gemeinsam eine Strategie zu erarbeiten, an der im Wettkampf dann auch nochmal nachjustiert werden muss. Und das ist in der Vorbereitung was sehr spannend ist und sehr viel Freude bereitet. Und dann am Ende des Tages ein Foto nach dem Wettkampf zu sehen von Jonas oder von anderen Athleten nach dem Überqueren der Ziellinie und zu hören, hey, ich hatte keine Schmerzen an der Schienbeinkante oder Radfahren war vom Blutzucker eine Katastrophe, aber zum Lauf hin hat es besser funktioniert und der Blutzuckerspiegel hat sich wieder eingependelt und ich konnte ein gleichmäßiges Tempo durchlaufen. Das sind dann Kleinigkeiten, die auch für dich nach einem Wettkampf eine große Rolle spielen, weil definitiv wirst du auch denken, hey, ja, das Radfahren war nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber dann zu gucken, hey, welche Aufgaben haben wir uns vorher gestellt, welche Aufgaben haben davon gut funktioniert, woran können wir für die nächsten Male arbeiten? Das ist, glaube ich, was dir ja auch in dem Sport eine unglaubliche Freude bereitet.
Ist definitiv ein schöner Prozess mit vielen Learnings. Und das geht immer weiter.
Richtig, es geht immer weiter. Magst du verraten, was du dir noch vorgenommen hast für die Zukunft? Also hast du im Kopf eine Langdistanz mal zu machen?
Mhm.
Ich kenne die Antwort natürlich schon.
Also das ist das große Ziel, eine Langdistanz zu finishen. Der Zeitpunkt steht noch nicht ganz fest. Aber an dem Ziel wird auf jeden Fall gearbeitet. Und ich wünsche mir natürlich, dass das auch erreicht wird.
Ja, das ist ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich kenne das Ziel natürlich schon und wir sprechen und tauschen uns dann auch immer regelmäßig drüber aus, okay, jetzt auch wieder für die nächste Saison schon in der Vorbereitung, was macht für nächste Saison Sinn, welche Wettkämpfe machen vielleicht Sinn, jetzt hast du auch schon den einen oder anderen 70-3 hinter dir, du hast 70-3 hinter dir im Kraichgau mit einer unfassbar anspruchsvollen Strecke. Gerade auf der Radstrecke. Die Laufstrecke hat es auch in sich mit den Höhenmetern. Das weißt du jetzt. Eine Strecke im Wettkampf beim Erkner, die flacher ist, die deutlich weniger Spitzen bietet, weil sie einfach deutlich gleichmäßiger absolvierbar ist. Dennoch aber auch die Schwierigkeit, ein gleichmäßiges Pacing auf einer flachen Strecke anzugehen, was du auch gemerkt hast, was nicht leicht ist. Dann auf Mallorca auch mit einem längeren Anstieg, der vor allen Dingen auf der Runde ist, wo du länger gleichmäßig dein Tempo wählen kannst, je nach Steigungsprozenten mal mehr, mal weniger, weil auch das eine Rolle spielt. Das heißt, da sind schon ein paar Dinge, die du abgehakt hast und auf die du definitiv sehr stolz sein darfst. Und jetzt gilt es in der Zukunft natürlich zu schauen, welche 70-3-Wettkämpfe in der Vorbereitung auch noch für den Ironman oder eine Langdistanz, wo auch immer sie stattfinden wird. Ich habe auf jeden Fall viele Ideen. Ihr da draußen habt bestimmt auch viele Ideen. Jonas hat auf jeden Fall auch viele Ideen. Und dann schauen wir mal, was uns auf dieser Reise noch erwartet. Bevor wir jetzt die Aufnahme gleich beenden werden, hast du für alle Menschen da draußen, die auch mit einem Diabetes Typ 1 im Sport aktiv sind oder im Alltag aktiv sind, eine Message, die du rausgeben möchtest?
Sehr gerne. Also aus meiner Sicht die wichtigste Message, sich nicht entmutigen lassen mit Diabetes Typ 1 ist aus meiner Sicht alles möglich. Es kostet Energie. Es ist definitiv ein Thema, das einen begleitet, aber kein Grund zu jeglichem Ziel Nein zu sagen. Und das ist für mich die wichtigste Botschaft, daran zu glauben. Es ist alles möglich. Man kann mit dem Diabetes sehr gut umgehen. Es gibt tolle technische Hilfsmittel, Möglichkeiten inzwischen. Und wenn vielleicht hier einer dabei ist, der so ein Triathlon-Ziel, egal auf welcher Distanz, im Kopf hat und noch unschlüssig ist, meine wärmste Empfehlung, sich das als Ziel vorzunehmen. Es ist definitiv ein Ziel, das erreichbar ist. Auch mit Typ 1 Diabetes.
Danke dir. Ich möchte jetzt nochmal kurz zurückkommen auf die Frage, die ich dir ganz am Anfang gestellt habe. Wie groß oder wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie dein Aufregungslevel ist. Was würdest du sagen? Wo liegt dein Aufregungslevel jetzt?
Es ist definitiv gesunken. Ich würde ihm jetzt so eine 3 bis 4.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Das heißt, wir haben den Blutzucker auch im Laufe der Aufnahme jetzt unter Kontrolle gehalten. Und zu Beginn war ein bisschen höher, weil natürlich mehr Aufregung da war. Jetzt sitzen wir hier beide deutlich ruhiger drin auch als zu Beginn der Aufnahme, weil wir schon eine Weile sprechen. Ich danke dir, Jonas, dass du dir die Zeit genommen hast heute, dass du die Reise von der Nähe von Stuttgart hierher auf dich genommen hast und zu Gast warst bei uns im Podcast heute. Für alle Menschen da draußen auch, meldet euch gerne mit Feedback zur Episode, meldet euch auch gerne mit Erfahrungsberichten mit Umgang von Diabetes Typ 1 im Wettkampf, wenn ihr sie habt. Und ansonsten überlasse ich dir als unserem Gast das letzte Wort für die heutige Episode und sage ein ganz großes Danke.
Vielen Dank, Jan, für die Möglichkeit, hier heute dabei sein zu dürfen. Hat mir viel Spaß gemacht. Wie gesagt, meine erste Podcast-Folge. Ein sehr schönes Erlebnis gewesen. Und auch von meiner Seite das Angebot, wenn Interesse an Austausch besteht, bin ich da gerne bereit dazu, gerne über Kick-Ass Jan Kontakt aufnehmen. Ich denke, man findet da eine Möglichkeit, zusammenzukommen. Dankeschön.